Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Sonntagabend. Ihnen zu Hause ganz herzlich willkommen zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Erinnern Sie sich eigentlich noch an den Fall vom Nationaltorwart Robert Enke? Wie oft wurde danach darüber gesprochen, dass man Depressionen mehr Aufmerksamkeit widmen sollte, als Krankheit ernst nehmen müsse? Wir tun das heute. Wir sprechen über Depressionen, über Anzeichen und Therapien. Aber es geht auch um eine oft nicht erkannte Form, die besonders aktive Menschen betreffen kann. Unser Gast ist Expertin und Autorin Dr. Michelle Hildebrand. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Und wir haben gleich ein Thema. In Hamburg war heute großer Marathon. Auf den ersten Blick wirkt dieses Thema jetzt gar nicht so eng zusammenhängend mit dem Thema Depression. Aber da kommen wir gleich zu. Sie sind auch gelaufen. Nicht heute in Hamburg, sondern Sie sind gestern einen 6-Stunden-Lauf in Lübeck gelaufen.
Ja, das ist richtig. Da läuft man 6 Stunden lang immer so Runden. 1,5 Kilometer waren das gestern.
Ja. Und können wir vielleicht mal ein paar Bilder zeigen? Da müssten auch noch ein paar Aufnahmen. Sie laufend müssten wir eigentlich noch haben. Erzählen Sie weiter, ja?
Ja, genau. Und letztendlich geht es darum, einfach diese 6 Stunden lang aktiv zu sein. Man muss auch nicht die ganze Zeit laufen, sondern kann auch zwischendurch mal gehen. Man kann auch mal eine Pause machen. Und wer letztendlich am meisten Kilometer zusammen hat, hat dann gewonnen. Aber das ist eigentlich gar nicht so das Wichtige, sondern der Spaß dabei.
Und ich darf es jetzt schon verkünden, Sie sind die Siegerin bei den Damen geworden.
Ja.
Wie viele Kilometer haben Sie in 6 Stunden geschafft?
51,5.
Das ist stark.
Ja.
51,5. Also mehr als ein Marathon innerhalb von 6 Stunden. Mhm. Ziehe ich den Hut, kann ich nicht anders sagen. Aber jetzt kommen wir mal zum Thema Depression. Inwieweit ist denn auch Laufen etwas, womit man aktiv eine Depression therapieren kann?
Ja, Laufen oder Sport generell ist sehr gut geeignet zur Behandlung von Depressionen und auch psychischen Erkrankungen an sich, weil einfach Laufen und Sport erstmal Stress reduziert und Stress ist mit ein Auslöser auch für Depressionen. Mhm. Und ja, die Bewegung aktiviert einen auch und man erfährt dadurch auch eine gewisse Selbstwirksamkeit. Zunächst ist es ja immer erstmal anstrengend, sich aufzuraffen.
Ja.
Und wenn man das dann aber geschafft hat, dann macht einen das froh.
Ich denke gerade darüber nach, wenn man so läuft, also Joggen so im Freizeitbereich, dann fängt der Kopf ja auch an, beim Joggen irgendwann zu denken. Die Gedanken fliegen. Man wird auch ein bisschen leichter in seinen Gedanken und kann das so richtig so einfach laufen lassen. Hilft das auch, dass man so eine Freiheit erfährt in dem Moment?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich auch je nachdem, wie trainiert man ist. Also wenn man anfängt, hat man am Anfang meistens eher so die Gedanken, ob man genug Luft kriegt. Aber wenn man etwas trainierter ist, dann sortieren sich die Gedanken im Kopf. Und das ist eben auch bei Depressionen gut, dass die Grübelschleifen dadurch unterbrochen werden können.
Ja, haben wir gerade schon gehört, Laufen, Sport hilft gut bei Depressionen. Es gibt aber auch noch ein sehr anderes, interessantes Therapiekonzept, das hat mit Kälte zu tun. Darüber werden wir noch im Laufe der Sendung sprechen. Dr. Michelle Hildebrand, Expertin für Depressionen, heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Bevor wir intensiv uns unterhalten können, gibt es erstmal einen kurzen Eindruck über Ihre Arbeit von Laura Neumeister.
Wenn wir uns bewegen, tun wir auch unserem Kopf etwas Gutes. Wir kommen ins Hier und Jetzt, hören auf zu grübeln, die Psyche fährt runter. Für die Lübecker Medizinerin Dr. Michelle Hildebrand ist Laufen zudem eine große Passion. Als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie hat unser Gehirn sie immer schon fasziniert. In ihren Sachbüchern gibt sie Einblicke in psychische Erkrankungen, die meist ungreifbar scheinen. Denn wie kann jemand, der im Alltag funktioniert und vollen Einsatz zeigt, depressiv sein? Hochfunktionale Depression. Ein viel zu oft übersehenes Leiden, sagt Autorin und Medizinerin Dr. Michelle Hildebrand.
Ja, diese hochfunktionale Depression, die eben schon angesprochen wurde, darüber werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Bei den Bildern, die ich gerade gesehen habe, da war auch Ihr Kater eben dabei. Ganz allgemein, Tiere, Hund, Katze oder vielleicht auch ein Aquarium, Terrarium, ist sowas auch eine positive Begleitung in einer Therapie gegen Depressionen?
Auf jeden Fall, weil mit einem Haustier ist man niemals allein. Und gerade bei Menschen mit anhaltender oder auch chronischer Depression ist Einsamkeit auch ein wichtiges Thema. Mhm. Und wenn jemand sozusagen ein Tier hat, dann hat er einerseits Gesellschaft, aber auch eine Aufgabe, sich um etwas, ja, eben um das Lebewesen zu kümmern. Und ja, das gibt einem so ein bisschen auch so eine Selbstwirksamkeit.
Interessant, dass Sie sagen, eine Aufgabe. Also wenn man eine Aufgabe hat, dann gibt es natürlich auch viele Dinge, geben dann einen Sinn. Und die Sinnhaftigkeit befreit möglicherweise auch von einer Depression.
Ja, es gibt sogar Situationen, dass Menschen, die so schwer depressiv sind, dass sie suizidal werden, sich nur aus dem Grunde nicht das Leben nehmen, weil sie eben eine Verantwortung oder eine Aufgabe haben. Entweder sich um ein Tier oder auch um einen Menschen zu kümmern.
Ganz wichtiger Punkt, wenn Sie möglicherweise Probleme mit Depressionen haben, wie auch immer geartet, dann gibt es selbstverständlich auch Hilfsangebote. Hilfsangebote finden Sie bei uns natürlich auf der Internetseite von ndr.de. Frau Dr. Hildebrand, Depressionen wird ja oft unterschätzt oder kommt gar nicht so in den Fokus. Aber um da mal so ein paar Zahlen überhaupt zu haben, wie viele Menschen in Deutschland allein leiden denn so an Depressionen? Was muss man sich da vorstellen?
Ja, also es gibt Zahlen bis zu 5 Millionen. Und man sagt, so im Laufe des Lebens erkranken 10-15% der Menschen an Depressionen hier in den westlichen Industrieländern.
Und man könnte vielleicht sogar noch sagen, weil das ja eine Krankheit ist, wo viele auch das zunächst gar nicht erkennen, wo viele gar nicht mit an die Öffentlichkeit oder zum Arzt gehen, gibt es da auch sogar eine hohe Dunkelziffer möglicherweise?
Auf jeden Fall. Also es gibt ja auch die versteckte Depression oder die hochfunktionale Depression, mit der ich mich besonders befasst habe. Und da ist es eben so, dass die Menschen meistens die Symptome selbst gar nicht so richtig an sich bemerken, weil die immer so aktiv sind. Und die Behandler bemerken es oft auch nicht, weil die einfach anders auftreten.
Also Dunkelziffer ist auch hoch. Hochfunktionale Depression als Spezialthema kommen wir gleich zu. Man darf eine Sache nicht vergessen, Angehörige. Es sind ja auch immer wieder Angehörige, die in diese Depression mit reingezogen werden, auch Probleme möglicherweise damit bekommen. Wie sieht das mit Angehörigen aus? Was sagen Ihnen zum Beispiel auch Angehörige?
Ja, also nicht wenige entwickeln sogar selbst auch mit der Zeit eine Depression, jedenfalls wenn die Depression sehr anhaltend ist und so keine Tendenz zur Besserung auftritt. Also weil sich einfach der Mensch auch anders verhält. Und also jemand, der sonst ein fröhlicher Mensch war, wenn der plötzlich anhaltend depressiv ist, inaktiv, auch bestimmten Aufgaben nicht mehr nachkommt und eigentlich selbst irgendwie hauptsächlich die Aufmerksamkeit auf sich zieht, das kann Angehörige schon sehr auslaugen und auch zur Verzweiflung bringen. Also meistens sind die eben einfach auch hilflos, weil sie nicht wissen, wie sie mit dem Angehörigen umgehen sollen.
Es gibt Meinungen, Klischees über Depressionen. Und zwar vorwiegend von den Menschen, die noch nie eine Depression hatten oder noch nie eine Erfahrung damit gemacht haben. Was gibt es da alles so für Klischees? Sie in der laufenden Praxis erfahren Sie das natürlich auch durch Nachfragen jederzeit. Also sind das apathische Menschen, Menschen, die Dunkelheit sehen, dunkel sind? Was für Klischees gibt es?
Also das schlimmste Klischee ist sogar, dass die Menschen geisteskrank seien. Das ist sehr lange durch die Landschaft gegeistert. Mittlerweile so durch die Aufklärung hat die Stigmatisierung zum Glück etwas abgenommen, weil sich auch mittlerweile Prominente an die Öffentlichkeit getraut haben. Und man letztendlich sieht, das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Also grundsätzlich kann jeder Mensch im Laufe seines Lebens eine Depression bekommen.
Und eine Depression muss man auch nicht unbedingt dadurch erkennen, dass jemand nur in sich gekehrt ist oder vielleicht traurig guckt. Sondern da gehören ja noch viel, viel, viel andere Symptome dazu. Was für Symptome können denn tatsächlich typisch für eine Depression sein?
Also die Kernsymptome, die typischen, sind schon Niedergestimmtheit, Antriebsminderung und Freudverlust. Und es gibt aber auch ganz viele andere körperliche Symptome. Zum Beispiel bei manchen stehen die sogar im Vordergrund. Ganz häufig Rückenschmerzen, also im Zusammenhang zwischen Rückenschmerzen und Depressionen, kommt immer mehr zutage. Und auch andere Schmerzzustände, Schlafstörungen, eine Gereiztheit, alles das sind Symptome, die auch eine Depression anzeigen können.
Jetzt kann man viel darüber sprechen. Zum Beispiel das Wort Freudlosigkeit. Mhm. Jetzt frage ich mich, Sie können sich da ja gut hineinversetzen. Wie fühlt sich denn eine Depression an? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das kann so weit gehen, wenn die Depression schwer ist, dass tatsächlich die Betroffenen die Welt nicht mehr so bunt sehen. Also es ist alles so ein bisschen grau, es ist immer so ein, liegt so ein Schatten über allem, auch über dem Erleben. Also viele leiden darunter, dass sie eigentlich gar nicht mehr richtig fühlen können. Also es gibt auch Menschen in der Depression, die sehr viel weinen, aber gar nicht so selten ist es eben auch, dass sie unfähig sind, irgendwie so Emotionen wirklich richtig wahrzunehmen. Also alles ist wie, ja, so gedämpft.
Wo ist denn da die Schwelle zwischen einem schlecht drauf sein und tatsächlich sich in einer Depression befindlich sein?
Also in der Wissenschaft wird das so ein bisschen so nach Zeitkriterien auch definiert, wobei die sich ja auch so ein bisschen unterscheiden. Wenn man jetzt ein akutes Ereignis hat, einen Trauerfall oder sowas, da ist es völlig normal, auch mal über mehrere Tage, auch mal über Wochen niedergestimmt zu sein und das Interesse an anderen Dingen zu verlieren. Wichtig ist aber immer, dass es dazwischen vielleicht auch immer wieder Phasen gibt, wo auch wieder normal Freude empfunden werden kann. Das sieht man ja manchmal sogar auf Beerdigungen, dass dann plötzlich gelacht wird, wenn irgendwie eine Anekdote erzählt wird. Also man kommt sozusagen aus dieser Traurigkeit heraus. Und bei einer anhaltenden Depression ist es eben wirklich so über Wochen ein mehr oder weniger gleichbleibender, niedergestimmter Zustand, der natürlich auch so seine Schwankungen haben kann. Aber es ist immer so ein Grundgefühl da.
So ein Gefühl der Sackgasse, in der man sich möglicherweise befindet, aus der man sich nicht mehr selber rausbefreien kann.
Ja, so eine Schwere, die sich auf einen gelegt hat.
Dieses Thema Depression, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine leichte Stigmatisierung in der Öffentlichkeit oder ein in der Gesellschaft möglicherweise, hat das abgenommen im Laufe der Zeit? Weil ja auch doch tatsächlich, ich habe Robert Enke vorhin angesprochen, weil ja doch häufiger darüber gesprochen wird. Oder ist das immer noch schwierig?
Also es hat ein bisschen abgenommen, auf jeden Fall. Und mittlerweile gibt es ja sogar auch Influencer, die mit dem Thema sehr offen umgehen.
Auch Fernsehmoderatoren, Kurt Krömer zum Beispiel.
Ja, genau. Oder Sträter.
Ja.
Und aber ich glaube, das ist immer noch mal so ein Unterschied, ob man über Depression spricht oder ob man selbst betroffen ist. Also ich glaube, viele, die selbst bei sich so eine Depression wahrnehmen, die wollen sich das eigentlich erstmal noch nicht eingestehen, weil sie wirklich dann Angst haben, ausgegrenzt zu werden, gerade auch im Beruflichen.
Mhm. Interessant, auch mit Sträter, der nun eigentlich Comedian ist und trotzdem eben so eine Depression in sich trägt, trotz seines Berufes. Wir sprechen gleich über diese besondere Variante der Depression. Vorher schauen wir uns mal an, dass die Depression interessanterweise noch gar nicht so lange als Krankheit anerkannt ist. Stefanie Kühne und die Geschichte von der Melancholie zur Krankheit.
Der Held Bellerophon in der Ilias, König Saul im Alten Testament. Sie waren Melancholiker, litten an depressiven Zuständen. Als erster beschrieb Hippokrates dieses Krankheitsbild. Grundlage war die Vier-Säfte-Lehre. Und was das ist, erklärt uns Medizinhistoriker Philipp Osten.
Die vier Körpersäfte nach der damaligen Vorstellung waren gelbe Galle, schwarze Galle, Blut und Schleim. Und diese schwarze Galle, die wir heute nicht mehr finden, die war fest und trocken. Und wenn da ein Übermaß davon war, dann führte das zu einer melancholischen Grundhaltung.
Erste Therapien damals, die Gabe von Nieswurz, oder?
Da gab es Theaterstücke, um sozusagen Gemütswallungen zu entwickeln. Die Schauspieler hatten alle Masken auf, die Gemütsausdrücke zeigen sollten.
Die Lehre der vier Säfte, sie bleibt auch im Mittelalter maßgeblich.
Da spielt natürlich Besessenheit eine Rolle. Und das sozusagen das Selbstschuldsein an etwas. Ekadia ist so ein Begriff. Ja? Also wenn man das beschreiben würde, ist das also krankhafte Trägheit, das Nichtstunwollen. Sozusagen das in sich versinken, aber aus Faulheit.
In der Renaissance erfährt die Melancholie eine philosophische Aufwertung. Etwa in Albrecht Dürers Kupferstich Melancholia I.
Für uns ist Renaissance ja Wiederentdeckung der Antike. Und die ganze Alchemie und dieser Wunderglaube oder so spielt da gar keine Rolle mehr. Aber in diesem Melancholiebild ist auf der einen Seite die Wissenschaft zu sehen, es ist aber auf der anderen Seite eben auch die kosmologische Vorstellung. Welche Rolle spielt Saturn und Ähnliches?
Das 19. Jahrhundert. Die Industrialisierung kommt voll in Fahrt. Die Medizin macht große Fortschritte. Und Reichskanzler Otto von Bismarck führt 1883 die gesetzliche Krankenversicherung ein.
Dann kommt die ganz klare Einteilung dieser Krankheit. Das ist eine Krankheit des Gehirns. Es kommt die Einteilung, dass die Melancholie zum manisch-depressiven Irre sein wird, mit der Einführung der sogenannten Irrenstatistik um 1900. Dann haben wir eigentlich für mehrere Jahrzehnte keine Therapie, sondern eine Verwahrung der Kranken.
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten verschlimmert sich die Situation für psychisch Erkrankte erneut.
Tiefstes Mitleid mit dem unbarmherzigen Schicksal jener Menschen erschüttert unser Herz und gebietet, die Fortpflanzung dieser Unglücklichen mit allen Mitteln zu verhindern.
Wenn jemand mit einer solchen Krankheit gemeldet wurde und die Diagnose feststand, dann war die Gefahr groß, dass diese Person auf gerichtliches Geheiß hin zwangsweise sterilisiert wurde, damit sie keine Nachkommen haben sollte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es erhebliche Fortschritte in der Pharmazeutik. Erste Antidepressiva kommen auf den Markt.
Die nennt man Trizyklika, weil das ist die chemische Struktur, besteht aus drei Ringen. Und die greifen an einen Rezeptor im Gehirn, an einen Neurotransmitter an.
Heute werden Medikamente gezielt mit Gesprächstherapien kombiniert. So können viele Erkrankte gut mit ihren Depressionen klarkommen.
Sehr interessant, die Geschichte der Depression. Ist die Depression eigentlich genetisch begründet oder ist sie etwas, was man sich aneignen kann durch Verhaltensweisen, durch Schicksalsschläge, durch äußere Umstände?
Sowohl als auch. Also eine Depression hat nie nur eine Ursache, sondern ist eine multifunktionelle Erkrankung. Und genetische Einflüsse können durchaus eine Rolle spielen, also gerade was die Regulation des Stresses angeht. Da sind manche Menschen anfälliger, aber das allein reicht nicht aus. Also es kommen auch immer irgendwelche Lebensumstände dazu. Das können akute Krisen sein oder auch Dinge, die sich lange aufgestaut haben. Dann ja, falsche Bewältigungsmechanismen, die man vielleicht in der Kindheit gelernt hat, die damals mal sinnvoll waren, aber jetzt nicht mehr. Auch Lernen am Modell, wenn man...
Ein Beispiel könnte ja zum Beispiel sein, wenn man als Kind gelernt hat, da musst du jetzt einfach durch, da musst du jetzt tapfer sein, morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Könnte ja so ein einfaches Beispiel sein, dass man das dann so verinnerlicht hat und dann bestimmte Themen nicht richtig aufarbeitet und dadurch in so eine dunkle Stimmung hineingerät?
Ja, wenn diese Gedanken sozusagen unbewusst immer wieder das Handeln beeinflussen und man sich immer wieder in Situationen begibt, in denen man sich zum Beispiel auch überfordert oder sich nicht abgrenzt oder sich nicht Hilfe holt, weil man denkt, ach, ich muss das alleine schaffen.
Muss man auch aufpassen, wenn in der Familie schon mal eine Depression vielleicht in einer vorherigen Generation festgestellt wurde, dass man dann eben, weil Sie sagen, es hängt auch zusammen mit genetischen Prozessen, dass man da schon mal gewahr sein sollte, Achtung, es könnte was passieren.
Also man sollte keine Angst davor haben, aber wenn man sozusagen selbst bei sich Symptome wahrnimmt, dann kann es schon einen Zusammenhang geben, also sowohl genetisch als auch durch das Erlernen am Modell. Also oft ist es in Familien, dass eben bestimmte Verhaltensweisen auch vorgelebt werden. Und andererseits ist es auch schon so, wenn man jemanden mit einer Depression zum Beispiel als Elternteil oder Geschwister hat und so aufwächst, hat das auch, ist das ein hoher Belastungsfaktor, der einen natürlich auch auf Dauer krank machen kann.
Das haben wir schon drüber gesprochen, die Co-Depression, die dabei auftreten könnte. Jetzt haben Sie das Buch geschrieben, Hochfunktionale Depression, das übersehene Leiden. Wie sind Sie auf diese hochfunktionale Depression überhaupt erstmal gestoßen?
Also einmal im Rahmen meiner gutachterlichen Tätigkeit und als Psychotherapeutin, da sind mir Patienten aufgefallen, die einen ganz anderen Verlauf haben. Also die haben gearbeitet, sind plötzlich quasi von jetzt auf gleich depressiv zusammengebrochen, in die Klinik gekommen, haben sich dort behandeln lassen und haben sehr schnell, sehr gut profitiert von der Behandlung und danach ihr Leben weitergelebt. Und das ist eigentlich eher ein untypischer Verlauf, weil eine Depression, also eigentlich ist es so, wenn man das erste Mal eine Depression hat, kann man sagen, ist man erstmal so ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt. Und ich muss aber auch dazu sagen, eine Depression ist jetzt kein Urteil in dem Sinne, oh, ich bin jetzt lebenslang krank, egal wie sie verläuft. Also es gibt aus jeder Depression immer einen Weg auch heraus. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Aber die Menschen mit der hochfunktionalen Depression, die sind da gewissermaßen begünstigt aufgrund ihrer Struktur, die sie mitbringen, schneller aus einer Depression wieder herauszukommen.
Jetzt mal zwei Fragen dazu. Die erste, so ein depressiver Zusammenbruch. Wie sieht der aus?
Also manchmal kann das wirklich so sein, jemand funktioniert noch. Also ich habe so ein Beispiel vor Augen, ein ärztlicher Kollege, der ist am Wochenende noch einen Marathon gelaufen, kam am Montag zum Dienst, war alles ein bisschen stressig und plötzlich kam er im Dienst in eine Situation, die er normalerweise ohne Probleme gehandelt hätte, aber von jetzt auf gleich war plötzlich so, ja, wie der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, wurde quasi das Licht ausgeknipst innerlich und dann ist er zusammengebrochen und hat gemerkt, so, es geht gar nichts, ich komme mit dieser Situation nicht mehr klar, ich kann nicht mehr.
Hat das auch etwas zu tun mit Burnout möglicherweise? Das ist ja auch so ein Modewort natürlich oder Fachbegriff.
Das wird gerne so gesehen, aber man muss sagen, Burnout an sich ist keine anerkannte Erkrankung und Burnout ist eigentlich auch eher so nur auf die Arbeit beschränkt. Also jemand hat sich da in seiner Arbeit sehr aufgerieben, ist dann möglicherweise durch Misserfolg oder durch Überarbeitung, dann kommt in so eine Enttäuschungssituation und normalerweise kommen diejenigen dann, also können die eigentlich diese Arbeit nicht mehr weitermachen. Anders bei der hochfunktionalen Depression, da ist die Arbeit eine wichtige Ressource. Und während alles andere irgendwie nachher nach und nach durch die Depression nicht mehr funktioniert, soziale Kontakte vernachlässigt werden, klappt das mit der Arbeit eigentlich fast bis zum Schluss. Und die meisten Betroffenen haben auch ein Anliegen, wieder zur Arbeit zurückzukehren.
Das heißt, der Begriff hochfunktionale Depression, der bezieht sich beim Hochfunktional auf die Betroffenen. Das heißt, also die sind, also eigentlich funktionieren die total gut. Also sind das, kann man das vielleicht landläufig als Verdränger, Weltmeister im Verdrängen bezeichnen?
Ja, ein Stück weit ja. Also Verdrängen der depressiven Symptome. Das sind sehr aktive, leistungsbezogene Menschen häufig, die gute Fähigkeiten haben, eigentlich Probleme zu lösen und die vor allen Dingen von sich aus immer da, die sich nicht so auf andere verlassen, sondern eher sagen, nee, wenn da ein Problem ist, dann muss ich das auch selbst wieder lösen. Und die sich oft auch für alles Mögliche zuständig fühlen. Man findet die Betroffenen also auch häufig gerade im medizinischen Personal, sowohl in der Krankenpflege als auch unter Ärzten, Psychotherapeuten, Sozialarbeitern.
Das sind auch alles Menschen, die niemals von sich selber sagen würden, ich habe einen Hang zur Depression.
Also zumindest nicht, bevor sie den ersten Zusammenbruch hatten.
Ja. Also die machen, funktionieren wie verrückt und sind im Hamsterrad drin. Also das ist ja so ungefähr, muss ich mir das vorstellen, was Sie auch gerade sagen, so ärztliche Berufe mit Schichtdiensten etc.
Genau.
Natürlich gibt es auch viele andere Berufe logischerweise. Sie haben in Ihrem Buch auch einen Selbsttest beschrieben. Vielleicht sagen Sie uns mal ein paar Punkte, woran man so eine hochfunktionale Depression für sich selber erkennen könnte.
Also die Betroffenen bemerken häufig als erstes körperliche Symptome, meistens Schlafstörungen. Das muss gar nicht unbedingt immer mit Grübeln einhergehen, sondern einfach nur, dass der Schlaf sich ändert, die irgendwie nicht mehr durchschlafen, nicht mehr erholt sind. Dann eben auch sehr häufig körperliche Beschwerden, je nach Anfälligkeit, die ja jeder Mensch so hat, kann das eben Rückenschmerzen sein oder Magenschmerzen,
Reizdarm. Warum sind da Rückenschmerzen? Hat das was mit muskulären Verspannungen dann zu tun? Oder?
Ja, genau. Also letztendlich so die inneren Verspannungen, die man quasi durch die Depression hat, die verlagern sich dann sozusagen in den Muskeln und können dann eben Schmerzen auslösen.
Also wir haben Schlaflosigkeit, häufig Aufwachen, Schmerzen, Rückenschmerzen, muskuläre Schmerzen. Was ist so mit meiner eigenen Selbstwahrnehmung, wie ich mich im Freundeskreis bewege?
Genau. Die sozialen Kontakte werden interessanterweise nach und nach vernachlässigt. Mhm. Also die Arbeit muss sozusagen immer noch geschafft werden. Oder wenn jemand jetzt zu Hause irgendwie einen kranken Angehörigen oder versorgt, das dann eben auch. Aber die Betroffenen haben nicht mehr die Energie, sozusagen dann nach der Arbeit noch auszugehen, Freunde zu treffen, noch irgendwas loszumachen, sondern sind dann am liebsten nur zu Hause, um sich zu erholen. Also auch Urlaub oder Wochenende werden dann nicht mehr als erholsam erlebt.
Wenn ich jetzt bei 4 Punkten von 4 genannten Punkten ein Ja hinten dran geschrieben hätte, so, was würden Sie mir raten, was ich machen kann oder machen sollte? Es muss ja nicht sofort eine Depression sein, aber es kann natürlich.
Genau, das ist sozusagen nur ein Screening-Fragebogen, wo man mal gucken kann. Und je mehr Ja's man hat, desto gefährdeter ist man sozusagen. Also es heißt noch nicht, dass man diese Depression dann auch hat. Aber es lohnt sich dann sozusagen erstmal achtsam zu sein und genau sich die Punkte anzugucken, an denen man das Ja hat. Also man jetzt nur Ja hat bei Rückenschmerzen und
Ich sag ganz offen, also bei Rückenschmerzen und Schlaflosigkeit, da kann ich schon mal ein Ja machen. Also das sind schon 2 Punkte, wo ich vorhin auch beim Studium Ihres Buches gedacht habe, oh, hoppla, Mensch, da kann man schon mal drauf achten. Ne?
Genau, und dann mal so gucken, ja, woran liegt das eigentlich? Oder wirklich mal nach innen zu gucken, wie sieht mein Leben eigentlich im Moment gerade aus? Ist da alles in Ordnung? Oder fühle ich mich vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle überlastet oder wird mir irgendwas zu viel?
Diese Bedrückung aus dem Leben rausnehmen. Die Frage ist ja grundsätzlich, wie kann man der Depression begegnen? Eine wahrscheinlich eher ungewöhnliche, aber dann doch sehr logische Methode zeigt Ihnen jetzt Sarah Markus.
Michael Harms aus dem niedersächsischen Gießen hat ein besonderes Mittel gefunden, um Körper und Geist ins Gleichgewicht zu bringen. Kälte.
Ich habe gemerkt, dass meine Depression, die ich immer noch so in Ansätzen hatte, tatsächlich durch das Eisbaden wesentlich besser geworden sind. Jedenfalls ist für mich dieses Eisbaden dann wie so eine Dusche, die mir die Sorgen wegwäscht und auch dieses dunkle Gefühl wegwäscht. Das ist der Grund, warum ich mir das antue, weil es ist halt nicht angenehm, Eisbaden. Es wird auch nie richtig angenehm, aber man kann es beherrschen und dadurch wird es okay.
2-mal die Woche steigt er in seine umfunktionierte Regentonne.
Eisbaden fängt bei unter 5 Grad an, also ab 5 Grad. Davor ist es Kältebaden, aber die physiologischen Effekte fangen bei 15 Grad an. Vielleicht schon bei 20 Grad, also bei unter 20 Grad. Das empfehlen auch manche Kälteschwimmer. Ne?
Eine Grundregel beim Eisbaden.
So, der Witz ist, Atem kontrollieren.
Denn dem Körper droht Gefahr. Trotzdem keine Schnappatmung.
Und in einem Zug gehen.
Der Rest spielt sich im Kopf ab. Viele Eisbader fühlen sich nicht nur körperlich, sondern auch mental stärker. Längst ist auch die Wissenschaft neugierig geworden. Was passiert im Körper durch die Kälte? Die promovierte Molekularbiologin und Eistherapeutin Josephine Worsek ist von der Kälte überzeugt.
Wenn man wieder warm wird, wenn wir ein Eisbad nehmen, wird immer wieder, auch bei unserem 1000. Eisbad, das Hormon Noradrenalin ausgeschüttet. Und Noradrenalin ist auch entzündungshemmend, aber ist auch ein Hormon, was die Stimmung aufhält und was unseren Tag-Nacht-Rhythmus reguliert. Das heißt, wenn wir den Eisbad nehmen, dann sind wir danach wach und auch so ein bisschen energetischer und gut gelaunt.
Auch Michael Harms gibt seine Erfahrungen mit der Kälte mittlerweile als Eiscoach weiter. Dafür hat er eine umfangreiche Ausbildung gemacht. Linda Palm hat heute ihr erstes Eisbad vor sich. Andreas Bertram ist seit Februar dabei. Auch ihm helfen die erfrischenden Bäder bei seiner Depression.
Bevor du weißt, es geht da rein, hast du richtig Angst. Und dann machst du den Schritt, ohne lange nachzudenken, sitzt in dieser Situation 30 Sekunden drin, merkst Schmerzen, hast Angst und du bist gezwungen, dich selber zu beruhigen. Also du erlernst über das Unbewusste so Techniken mit Atmung und dich zu beruhigen. Und das ist echt Resilienz. Ne? Das hilft mir in anderen Lebenssituationen auch.
Linda Palm leidet an Fibromyalgie, Muskelschmerzen.
Wenn die Schnappatmung beginnt, die wird beginnen, Einfach ganz ruhig dagegen atmen.
Sie will der Kälte eine Chance geben. Denn positive Effekte auf Entzündungsprozesse im Körper gelten mittlerweile wissenschaftlich als gesichert.
Es ist weniger schmerzhaft als erwartet.
Linda geht es wie den meisten. Sie wird wiederkommen. Denn ist man mit der Kälte erstmal warm geworden, wird sie für viele eine liebgewonnene therapeutische Begleitung.
Spannendes Thema. Tatsächlich gehe auch gerne in kaltes Wasser. Hilft bei Rückenschmerzen, habe ich das Gefühl, auch zumindest kurzfristig hilft es. Dr. Hildebrand, welche sind denn die gängigen Therapieformen bei einer Depression?
Okay, das Eisbad ist natürlich ein bisschen krass.
Aber interessant, also finde ich von der Herangehensweise, dieses Morgengefühl,
ja,
finde ich toll.
Das stimmt. Muss man sich erstmal zu überwinden.
Ja.
Also die klassische Behandlung ist natürlich die Psychotherapie, aber auch da gibt es verschiedene Methoden. Mhm. Und wenn es sozusagen darum geht, erstmal einen schnellen Effekt zu haben, würde ich als erstes die Verhaltenstherapie empfehlen. Ich selbst bin natürlich auch Verhaltenstherapeutin und deswegen ein Fan davon. Aber durch die Verhaltenstherapie hat man die Möglichkeit, sozusagen daran zu gehen, was aktuell die Depression auslöst und dann auch Bewältigungsstrategien zu erlernen, um anders mit bestimmten Situationen umzugehen.
Können Sie da mal ein Beispiel geben? Das heißt, ich müsste ja offensichtlich als Patient mein Verhalten in bestimmten Situationen ändern.
Mhm.
Ist das so? Also was für Situationen können das sein?
Also das kann zum Beispiel sein, man macht Situationsanalysen. Das heißt, man nimmt sich eine bestimmte Situation heraus, wo jemand sozusagen im Anschluss wieder so eine depressive Stimmung hatte. Das kann ein Streit zum Beispiel sein. Und dann guckt man sich das an, ja, was hat eigentlich den Streit ausgelöst und welche Gedanken lagen denen zugrunde? Und typischer Auslösemoment ist jemand, der sich gerade überall überfordert fühlt, streitet sich dann, weil er irgendwelche Sachen dann nicht erfüllt hat und dann ranzen sich die Leute gegenseitig an und man guckt dann, ja, warum fühlt er sich eigentlich immer so genötigt, sich für alles verantwortlich zu fühlen, alles zu lösen? Und dann sieht man so Gedanken, vielleicht auch aus der Kindheit her, schon so altbekannte Muster. Ich bin eigentlich nur was wert, wenn ich etwas leiste. Und diesen Gedanken guckt man an und hinterfragt den dann mal so ein bisschen mit der sokratischen Dialog. Und dann kann man eben gucken, was kann ich eigentlich mit diesem Satz anfangen? Was kann ich daran verändern, dass der Satz sozusagen für mich stimmig wird? Nämlich zum Beispiel nicht mehr, ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste, sondern zu sagen, Leistung ist etwas Positives, aber ich bin auch ein wertvoller Mensch.
Ich bin erstmal was wert und zusätzlich kann ich etwas leisten.
Genau, richtig.
Das ist dann also einfach vielleicht mal, wenn ich das richtig verstehe, auch so eine Situation wie ein Streit, dann eben anders zu reagieren.
Ja.
Um nicht wieder in die gleiche Situation zu kommen, sondern eben in eine andere Situation möglicherweise zu kommen.
Stimmt, also so ein Satz, was weiß ich, nie kümmerst du dich da und darum, kann so ein Triggerreiz auslösen. Und dann reagiert derjenige möglicherweise erbost oder schreit sein Gegenüber an und hat natürlich hinterher dann Schuldgefühle und fühlt sich ganz zerknirscht.
Ja.
Und dann eben so deutlich, dass man das identifiziert und andere Bewältigungsmechanismen erlernt, kann das dazu führen, auf lange Sicht eben nicht gleich bei jeder Sache auszurasten.
Ich glaube, ganz wichtig ist es, auch überhaupt mit einer Therapeutin, mit einem Therapeuten darüber zu sprechen.
Mhm.
Was passiert da gerade? Wie fühle ich mich? Dass man das mal loswerden kann. Dass da jemand sitzt, der Verständnis dafür hat und möglicherweise mir auch mal was an die Hand gibt, wie ich damit umgehen kann.
Auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Wie sieht das mit Medikamenten aus? Da gibt es Menschen, die sagen, das ist eine tolle Geschichte, das kann einem helfen, das kann man auch mit einer kleinen Dosierung permanent annehmen. Da gibt es andere Menschen, die sagen, um Gottes Willen, man macht sich da, begibt sich in eine Abhängigkeit.
Mhm.
Viele Patienten, hört man immer wieder, nehmen Psychopharmaka, fühlen sich dann besser und setzen daraufhin die Medikamente ab, was dann wieder den Kreislauf von neuem losgehen lässt.
Ja, also es gibt ja verschiedene Psychopharmaka und gegen Depressionen gibt es eben eine eigene Gruppe, die Antidepressiva.
Mhm.
Und Ganz wichtig ist zu sagen, dass die nicht abhängig machen. Das ist ein häufiges Vorurteil. Abhängig machen eher Schlafmittel, bestimmte Sorten, aber Antidepressiva in dem Sinne nicht. Und was auch ganz wichtig ist, wovor sehr viele Menschen Angst haben, Antidepressiva verändern auch nicht die Persönlichkeit. Und es gibt viele neue Entwicklungen. Also da wird ja auch immer wieder versucht, irgendwie anzupassen, dass die gut verträglich sind. Und heutzutage die Antidepressiva sind sehr viel verträglicher als die vorhin im Film angesprochenen trizyklischen. Und man kann auch die Antidepressiva durchaus auswechseln. Also wenn jemand jetzt Nebenwirkungen bemerkt tatsächlich, kann man das Medikament wechseln. Und das wirkt dann möglicherweise genauso gut und hat diese Nebenwirkungen nicht so stark.
Interessanterweise habe ich gelesen bei Ihnen, dass Psychopharmaka erst nach einer gewissen Zeit wirken, aber die Nebenwirkungen schon eben von Anfang an da sind. Das heißt also, es kann möglicherweise schnell eine Skepsis entstehen.
Genau.
Und da muss man halt dem Arzt dann auch vertrauen.
Auf jeden Fall. Und das ist eben auch die Aufgabe des Arztes oder Therapeuten, die Patienten wirklich darüber aufzuklären. Interessanterweise bei diesen SSRI, das sind so die gängigsten, die Serotonin-Wiederaufnahmehänger, die an diesem Transmitter im Gehirn wirken. Da ist es so, dass die auch über den, also im Darm haben wir auch Rezeptoren dafür. Und wenn man anfängt, dieses Medikament zu nehmen, berichten viele Patienten innerhalb der ersten Woche so Unwohlsein, Durchfälle auch. Da gibt es aber eine sehr schnelle Gewöhnung. Das hört in der Regel nach einer Woche auf. Also dann ist das wirklich auch vorbei. Und diese Durststrecke müssen die Betroffenen sozusagen überwinden. Und es hilft aber schon viel, wenn sie darum wissen. Weil dann können sie es besser einschätzen. Ja. Und leider ist es dann, man weiß noch nicht genau, warum das so ist, dass Antidepressiva erst so nach 14 Tagen bis 3 Wochen ungefähr so diese Stimmungsaufhellung machen. Man geht davon aus, dass es vielleicht so, ja, auch so durch die Neuroplastizität im Gehirn zustande kommt, dass es da so ein bisschen Umbauvorgänge gibt. Aber da heißt es wirklich, Geduld zu haben und das lohnt sich.
Eine interessante Hilfe in der Genesungsphase, also auf dem Weg zur Genesung, zur Gesundung, bietet die sogenannte Genesungshelferin Julia Lunau.
Ich bin jetzt 33 und war 3 Jahre komplett in der Psychiatrie davon. Ne? Deshalb gehe ich auch damit raus, ne? Weil ich mal sehr hoffnungslos war und mutlos. Und jetzt möchte ich halt Mutmacherin sein.
Maria Reuter aus Schwerin ist Genesungsbegleiterin. Das sind sogenannte Experten aus Erfahrung. Menschen, die selbst durch Krisen gegangen sind und nun andere begleiten, die noch mittendrin stecken.
Wie geht's dir?
Hallo Maria, schön dich zu sehen.
Wie die 58-jährige Sabine aus Süddeutschland, die aufgrund psychischer Belastung ihren Job aufgegeben hat und sich gerade neu sortiert.
Also neulich bin ich in eine Krise gekommen und ich komme dann wieder in mein Gedankenkarussell und in diesen Grübelzwang.
Ich finde einen ganz anderen Zugang, weil ich weiß, ja, ich weiß, wie sich's anfühlen kann. Wie schwer es auch ist, Zähne zu putzen an manchen Tagen oder überhaupt aufzustehen, was zu essen. Also ich kann mich bestimmt anders reinfühlen, was natürlich auch eine Gefahr sein kann. Oft werde ich auch gefragt, wie kannst du das trennen und so. Ich kann das sehr gut trennen. Meins ist meins, deins ist deins.
Denn Maria hat ihre ganz eigenen Erlebnisse.
Als Kind habe ich nicht wirklich verstanden, dass meine Mutter suchtkrank ist. Es war auch so, wenn sie nüchtern war, kann sie ganz schwer Nähe zulassen. Also sie hält es einfach nicht aus, es schmerzt sie wahrscheinlich. Und wenn sie betrunken ist, dann kommt sie halt. Nur so konnte sie mir das sagen, dass sie mich auch lieb hat. Und also ich konnte mich nicht verlassen auf irgendwas. Ja, ich war verlassen quasi.
Als Jugendliche kommt sie in ein Heim für schwer Erziehbare. Mit 12 der erste Klinikaufenthalt, viele weitere Folgen. Wegen Depression, Borderline, Panikstörung.
Ich habe sehr viel da gelernt tatsächlich. Auch Grenzen zu setzen, Werte zu haben, Bedingungen zu stellen an Beziehungen. Und dass ich mit meiner Familie auch brechen darf.
Jahre später kehrt Maria Reuter in eine psychiatrische Klinik zurück. Aber dieses Mal nicht als Patientin, sondern in Anstellung als Genesungsbegleiterin. Die einjährige Ausbildung dazu hat sie hier gemacht, im Verein X-In. 17 Genesungsbegleiter sind inzwischen in ganz Mecklenburg-Vorpommern tätig.
Genesungsbegleitung kann die Psychiatrie bereichern. Wenn alle Hand in Hand arbeiten, wenn sie auf Augenhöhe miteinander sprechen und, sag ich mal, nicht der Therapeut oder der Arzt irgendwo da oben steht, sondern alle sich gemeinsam auf eine Ebene begeben und mit den Patienten auch zusammen überlegen, gemeinsam sozusagen einen Therapieplan entwickeln.
Heute ist Maria Reuter selbstständig und betreut vor allem Frauen in ganz Deutschland auf ihre ganz eigene Art.
Sabine muss schon ein bisschen Feuer im Arsch haben, sonst bringt das nichts. Ja?
Ja. Ich habe kein Fach Chinesisch. Ich rede einfach, wie ich rede. Und ich rede auch sehr klar und habe auch so eine schöne Kotterschnauze, wie man hier sagt. Und das würde ich auch nicht verstellen.
Ihre lustige und ihre verschmitzte Art nimmt diesen Themen auch manchmal nicht die Ernsthaftigkeit, sondern sie geben ihr eine Leichtigkeit. Und das macht für mich diese Arbeit so wahnsinnig wertvoll.
Eine Begleitung mit Humor, Verständnis und immer auf Augenhöhe.
Was für ein wunderbarer Satz. Nimmt nicht die Ernsthaftigkeit, sondern gibt Leichtigkeit in das Thema hinein. Sie beschreiben das auch, dass man Ziele sich setzen sollte oder Ziele haben kann oder mit Zielen besser aus einer Depression herauskommt oder danach eben auch besser damit klarkommt.
Auf jeden Fall. Also das Schlimmste ist eigentlich nicht zu wissen, wie es weitergeht. Also das beschäftigt ja auch ganz viele Depressive. Mhm. Und der klassische Satz ist so, wenn man jemanden das erste Mal mit einer Depression behandelt und man ihn fragt, ja, was ist denn ihr Ziel, dass die Depression weggeht? Das ist natürlich erstmal sehr verständlich, weil das Leid natürlich im Vordergrund steht. Aber letztendlich braucht es auch einen Grund, aus der Depression herauszukommen. Etwas, was sozusagen dahinter steht.
Bei der Dame, die wir eben gerade gesehen haben, bei der Genesungshelferin, ist es zum Beispiel die Hilfe, diese anderen anbieten kann, die ihr hilft, selber die eigene Depression zu bewältigen, oder?
Auf jeden Fall. Also die hat eine hohe Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit schützt ein Stück weit auch von der Depression. Und sie erfährt dadurch auch einen Sinn. Also sie hat selbst Leid erfahren und kann jetzt anderen helfen. Und das ist was sehr Sinnvolles.
Anderen zu helfen, da fällt mir der Mangel an Therapieplätzen ein. Müssen wir einfach nur mal so erwähnen, dass da mehr getan werden müsste, weil wir sind am Ende unserer Sendung. Mhm. Aber wäre toll, wenn da mehr passieren könnte, weil wir haben gehört, es gibt viele Fälle.
Auf jeden Fall. Und ich finde gerade diese Therapiehelfer.
Wir sind leider am Ende. Wir kriegen den Satz leider nicht mehr unter. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie da waren. Dankeschön. Ja, morgen ist Bettina hier und spricht dann mit Tesnim Kadiri. Das ist die neue Moderatorin vom Weltspiegel im Ersten. Schönen Sonntagabend. Tschüss.